der Aussage zustimmen, dass in Blogs zu sehr großen Teilen nur über Blogs geschrieben werden wird?
Nee, ich glaube, das täuscht. Also, ich glaube, es ist nicht so viel, wie man denkt, weil das natürlich dann die Einträge sind, die man immer wahrnimmt. Dann gucken wieder alle so, es reden alle über Blogs. Aber ich glaube, dass das meiste sind andere Themen. Ich finde es auch nicht so ein Wunder, weil es ja ein neues Medium ist, dass sich einfach erstmal viel mit sich selber beschäftigt. Aber ich glaube, es ist nicht so viel. Ich glaube, es täuscht wirklich. Man kann auch ganz gut sich in Blogs bewegen und informieren, ohne überhaupt diesen selbstreferenziellen Kram mitzukriegen.
Muss man sich denn als Blogger eigentlich auf einen bestimmten Themenbereich festlegen? Oder kann man einfach, ist man einfach Universalist und Generalist?
Na, das Tolle ist ja, man muss als Blogger gar nichts. Also ich kann als Blogger mich entscheiden, dass ich nur über eine Blumensorte oder über eine Weinsorte oder über eine bestimmte Art von Architektur blogge. Und ich kann das so anlegen, dass ich einfach alles, was mich interessiert, mein Leben bestimmt mir irgendwie über den Weg läuft, blogge. Und ich wüsste jetzt auch nicht mal zu sagen, welches, also es ist auch nicht eine von den beiden Varianten unbedingt erfolgversprechend, ne? Ich glaube, die Blogs, die man halt von in der Öffentlichkeit oft gar nicht wahrnimmt, die ganz spezialisiert sind, dass die viel, dass da viele interessante Dinge passieren, wo jemand wirklich sagt, was weiß ich, ich mache hier einen Weinblog, wo ich über Weine berichte oder sowas. Und dann hat er vielleicht eine Leserschaft, die nicht gigantisch ist, aber die einfach ganz intensiv sich auch für dieses Thema interessiert und da informiert. Also ein Beispiel bei mir ist, was ich lese, ist ein Blog, wo ein Blogger in Australien über Fernsehdesign bloggt. Das ist schon von der ganzen Anlage nicht darauf angelegt, massentauglich zu sein, aber ich glaube, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das 100 Leute lesen oder 1000, aber ich glaube, denen bietet er halt was man sonst nirgends findet.
Sie haben, sie machen ja bildblog.de und sie kommen ja nicht nur alleine auf die Falschmeldungen, die da abgebildet werden. Also wie viel Prozent sind denn etwa von Ihnen, also die Sie morgens bei der täglichen Lektüre finden, und wie viel Prozent kommen von außen?
Schwer so ganz genau zu sagen, aber ich glaube, es ist deutlich über die Hälfte, die von außen kommt. Also wir kriegen mehrere Dutzend E-Mails am Tag. Die meisten Sachen schreiben wir dann doch nicht auf, die wir da so kriegen, weil es uns irgendwie zu kleinlich ist oder weil man bei der Nachrecherche rausfindet, da ist das Bild überhaupt nichts vorzuwerfen. Aber was dann übrig bleibt, ich glaube, mehr als die Hälfte der Einträge kommen dadurch zustande, dass uns jemand was geschickt hat.
Und wenn man so eine Mail dann bekommt, geht dann eine ganz normale 0815 journalistische Recherche los? Oder wie wird das geprüft?
Im Grunde ja. Also wir gucken, also erstmal guckt man sich den Augenschein an und dann guckt man im Internet, ob man andere Quellen findet, guckt in irgendwelchen Archiven. Und im Zweifelsfall ruft man dann die Betroffenen an und fragt nach. Also es ist insofern nicht ganz 0815, weil wir ja nachrecherchieren im Grunde.
Wie reagieren denn die Leute, wenn dann eben so eine Nachrecherche im Gange ist? Sie rufen an und sagen, guten Tag, Nigge Meyer hier vom Bildblog. Sagen die dann, wer und was und wie?
Also natürlich ist eine häufige Reaktion völliges Unverständnis. Also noch nie was gehört von uns. Aber wir sind gerade, wenn man bei irgendwelchen Behörden oder Verbänden oder sowas anruft, die kennen uns oft und wissen das. Also wenn wir haben eigentlich dann so den Standardsatz, den man am Anfang sagt, Bildblog ist, die einen dann schon gleich unterbrechen und sagen, ja, nee, schon klar.
Und also wenn quasi das bekannt ist, die Internetpräsenz, wird das verstanden, ihr Anliegen, oder sagen Sie, kommt dann öfter mal der Satz auch, wieso machen Sie das eigentlich?
Ja, der kommt sowieso oft.
Also wahrscheinlich nicht nur von diesen Menschen, sondern auch von anderen Menschen.
Ja, aber wenn wir anrufen, also oft ist es natürlich dann auch so, dass wir bei den Leuten anrufen, über die dann irgendwas steht, was einfach nicht stimmt. Und da gibt es, die haben natürlich dann manchmal auch ein Interesse, dass dann, also es gibt auch einfach die Reaktion von Leuten, die sagen, ist ja toll, dass es sowas gibt und dass ihr das jetzt aufschreibt. Also so meine Lieblingseinträge sind so die auch, wo Bild irgendeine abstruse Geschichte schreibt, drei Wissenschaftler zitiert, die scheinbar bestätigt, und dann ruft man die drei Wissenschaftler an und alle drei sagen, nee, das habe ich überhaupt nicht gesagt, das habe ich in einem ganz anderen Kontext gesagt und sowas habe ich überhaupt noch nie gesagt. Und dann ist es natürlich irgendwie ganz schön, dann merkt man auch, dass manchmal die Leute natürlich auch Lust daran haben, dass es dann gerade gerückt wird. Also bis hin, also nicht nur Lust haben, sondern ein handfestes Interesse, wo Leute sagen, da ist echt mein Ruf in Gefahr, wenn die Leute denken, ich würde das und das behaupten. Gut, dass ihr das gerade rückt.
Könnten Sie irgendwie Gründe dafür nennen, warum man als Journalist auch Blogger sein sollte? Also was es einem bringt, auch zu bloggen gleichzeitig? Oder ob man das überhaupt machen muss, als Journalist auch zu bloggen?
Nee, müssen muss man es bestimmt nicht. Für mich ist es so naheliegend, das zu machen, weil ich Lust habe am Publizieren, Lust, Leuten was mitzuteilen, was ich entdeckt habe, was ich wichtig finde, was ich lustig finde, was ich ärgerlich finde. Und das ist eigentlich mit meinem Impuls, warum ich Journalist geworden bin. Und das ist natürlich genau der gleiche Impuls beim Bloggen. Zu sagen, hier, ich habe da was und das will ich erzählen. Und hoffe, dass ich so erzähle, dass Leute das interessiert. Und deswegen ist das für mich total naheliegend, das Bloggen. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jemand das machen muss.
Was sollte ein guter Online-Journalismus leisten, Ihrer Meinung nach? Also wie?
Also ich glaube, zum einen mal gilt all das, was für guten Printjournalismus auch gilt. Also da ist irgendwie nichts weniger. Nur, dass halt dazu kommt, dass dadurch, dass ich mich schon im Internet bewege, der Leser einfach die Möglichkeit hat, sich aus anderen Quellen zu informieren, beliebig das Thema vertiefen zu wollen womöglich, und ich dem Leser diese Möglichkeit geben kann. Also ich fände guten Online-Journalismus, wenn viel mehr auf Originalquellen verlinkt wird. Also zur Zeit ist so die Regel, dass wenn ein Medium irgendwie ein Exklusivinterview hat, dass dann in anderen Medien quasi so die Zusammenfassung des Interviews steht, aber man scheut sich, den Link dazu zu packen, wo der Leser das im Original lesen könnte, weil es die Konkurrenz ist oder man denkt, der kommt dann nicht wieder. Ich glaube, guter Online-Journalismus wäre das, wenn ein Medium das im Gegenteil das macht und sagt, der kommt wieder, weil er weiß, bei mir kriegt er dann immer auch den Link zu den anderen Geschichten und kriegt alles, was er braucht, und der kommt dann schon zurück. Das wäre für mich so ein Beispiel für guten Online-Journalismus. Einfach im Grunde die Möglichkeiten des Mediums zu nutzen, also Links zu setzen, Multimedia einzubinden, wenn es sich anbietet, was immer dazu gehört.
Nochmal gerne auf die gesellschaftliche Relevanz und politische Debattenkultur in der deutschen Blogosphäre vor allem nochmal eingehen. Wie kann man sich das denn erklären, dass es in Deutschland nicht so das gibt wie in den USA, The Huffington Post zum Beispiel?
Also die Huffington Post ist natürlich ein Sonderfall, und im Grunde könnte man sagen, dass es die nicht gibt in Deutschland, liegt daran, dass hier nicht irgendein Millionär sagte, hier habt ihr gerade mal Millionen, macht doch mal euer Lieblingsprojekt. Also das liegt natürlich schon auch einfach an einer ganz besonderen Situation. Ich glaube, dass es auch diese Tradition in Deutschland nicht gibt. Also in Amerika gibt es viel eher diese Tradition, ich als Bürger habe was zu sagen und das hat gefälligst quasi die Welt zu interessieren. Also das ist wichtig, was ich zu irgendeinem Thema zu sagen habe. Und es gibt so eine ganz andere Debattenkultur auch. Ich glaube, das fehlt in Deutschland. Ich finde das aber auch nicht schlimm. Also wenn wir das einfach nicht haben, diese Tradition, diese Kultur und dieses Bedürfnis, dass jeder sich zu allem äußert, dann gibt es halt nicht. Und dann ist halt die Blogosphäre kleiner oder anders. Aber
ja, es wird ja sich geäußert, zwar nicht in kleinem Maße, aber,
ja,
aber über eher den Wein Blog betreffen und nicht unbedingt den Politikblog.
Das weiß ich gar nicht, ob das wirklich so ist, weil es schon einfach politische Dinge auch gibt. Also die Nachdenkseiten sind, kann man jetzt diskutieren, ist es ein Blog oder nicht. Politically Incorrect ist ein Blog, was mir nun überhaupt nicht gefällt, weil es ein im Grunde ein rassistisches Anti-Islam-Blog ist. Ja. Aber das ist definitiv politisch und es ist definitiv erfolgreich.
Ja, aber das sind, nennen Sie doch mal fünf noch.
Oder nennen Sie jetzt noch drei. Also der Spiegelfechter, dann gibt es Netzpolitik, die natürlich das irgendwie zugeschnitten haben auf einen Teil von Politik. Es gibt dann viele kleine Blogs, die sich mit irgendwelchen Themen beschäftigen. Es gibt einen Blog über, ich weiß es nicht mehr genau, ich müsste es nachgucken, ich glaube Weißrussland, die Entwicklung in Weißrussland. Es gibt spannende deutschsprachige Blogs aus dem Iran von Journalisten. Und aus der Schweizer der Korrespondent vom Schweizer Fernsehen in Israel bloggt. Okay. Es gibt nicht das eine große Blog, was quasi, wenn man es jetzt von Amerika überträgt, die SPD vor sich hertreibt. Ja. Man so sagt, also wir sind hier die Graswurzelbewegung, die jetzt da guckt, dass Obama oder Clinton oder wer auch immer nach vorne kommt. Das gibt es nicht. Ich weiß nicht, ob es das noch geben wird. Und ich finde manchmal auch das gar nicht unbedingt so wünschenswert, was dann in Amerika passiert, weil es ist natürlich auch eine extrem aufgeheizte und vorhersagbare Diskussion. Also wenn Blogs quasi dann auch so genau verortet sind politisch und quasi nur so ein Freund-Feind-Denken da herrscht, ich glaube, man greift dann auch oft zu kurz, wenn man sagt, in Amerika, da passieren so viele spannende Geschichten, da sind die Blogs ganz toll. Und wenn man sich das anguckt, ist das manchmal schon auch ein bisschen ernüchternd.
Muss man irgendwie ein Marktschreier sein und Brandreden halten, um wahrgenommen zu werden bei 500.000 oder wie viel auch immer deutschen Blogs?
Nein, muss man nicht. Wobei ich nicht bestreiten will, dass es ein paar Fälle gibt, wo das definitiv geholfen hat, das zu sein. Ich glaube auch, dass das nicht ein spezielles Problem von Blogs ist, sondern das ist wirklich eine Internetgeschichte, weil Leute also zum einen anonym sein können, aber auch, selbst wenn sie nicht anonym sind, ist natürlich anders, ist irgendjemandem was ins Gesicht zu sagen, als es irgendwo in eine E-Mail oder sowas zu schreiben. Wenn man sich anguckt, was auch so unter in Online-Medien und so unter den Artikeln an, also auch da ist die Diskussionskultur keine tolle und was da an Beschimpfungen aufläuft. Ich glaube, ein bisschen muss man sich, ich glaube nicht, dass man Marktschreier sein muss, man muss aber umgekehrt sich ein dickes Fell zulegen. Also man muss schon auch das dann aushalten können, das muss man aber als Journalist dann auch, dass man wirklich was schreibt und denkt, man hat da einen guten Job gemacht und dann schreibt da irgendein Hans und Franz, den man nicht mal kennt, darunter, das ist jetzt der 100. Scheißartikel und was soll dieser Mist und ich bestelle jetzt die Zeitung ab. Ja, das ist keine gute Diskussionskultur, aber ich glaube, damit muss man leben.
Was halten Sie von der Reaktion von Süddeutsch.de auch oft darauf, irgendwie die Kommentare zu moderieren und nicht mehr, also frei zu schalten und dann auch über Nacht quasi keine zuzulassen?
Finde ich ziemlich absurd. Also ich glaube nicht, dass Süddeutsche.de Kommentare haben muss. Ich fände es gar nicht schlimm, wenn die sagen, wir haben die nicht die Ressourcen, wir stecken das Geld, was wir haben, lieber in guten Journalismus und nicht in die Moderation von Kommentaren. Fände ich völlig in Ordnung. Aber so künstlich zu sagen, bitte kommentiert bei uns, aber wir klappen dann um 8 die Bürgersteige hoch und würgen dann eine mögliche Diskussion. Ich meine, wie soll sich da eine gute Diskussionskultur entwickeln, wenn auch Artikel veröffentlicht werden, wo man dann gar nicht erstmal was drunter schreiben kann. Aber dann am nächsten Tag kann man sich einloggen und dann doch, finde ich ziemlich absurd. Also ich glaube, da muss man sich dann einfach entscheiden, will man Kommentare oder will man sie nicht. Wobei, wie gesagt, ich finde auch nicht, dass man alles mitmachen muss. Es muss nicht jeder bloggen und es muss auch nicht, ich finde, die Süddeutsche muss auch nicht Kommentare zulassen, wenn die wirklich sagen, hier, wir finden andere Dinge wichtiger, als dass nun jeder Nutzer da seinen Senf abgeben kann. Der kann das in einer anderen Form vielleicht machen. Finde ich das völlig in Ordnung.
Aber auf der anderen Seite wird da immer die Debatte auch eingefordert von den Usern sozusagen und also es kommt ja auch selten genug vor, dass dann mal der Autor dann reagiert.
Das kommt ja ohnehin nochmal dazu. Also wenn man dann sagt, wir haben Kommentare, dann muss man das natürlich auch ernst nehmen. Und dann muss man auch sagen, wenn dann wirklich Sachen angekreidet werden. Also der Autor muss nicht auf jeden blöden Angriff reagieren. Aber wenn dann Leute tatsächlich gute Argumente bringen oder sagen, hier ist sogar irgendwas sachlich falsch, natürlich muss der sich dann da einschalten. Aber ich würde annehmen, dass die meisten das nicht mal lesen.
Gab es denn bei Ihnen schon mal den Fall, dass Sie zu Kommentaren aufgerufen haben und da zensieren mussten oder was rausnehmen mussten? Und wenn ja, aus welchem Grund? Also
ehrlich gesagt oft, also in meinem Blog, ich hatte ja auch einige Gerichtsverfahren, weil ich verklagt wurde wegen, also von einer Firma, wegen Kommentaren, die andere bei mir abgegeben haben und wo die sagten, das sei unzulässig, was da geschrieben wurde. Ja, es gibt schon dann Dinge, die ich löschen muss, wo Leute einfach auch andere beschimpfen oder unflätig sind, Unsinn, größtmöglichen Unsinn schreiben. Ja, schwierig wird es immer, wenn sie andere beschimpfen. Wenn die mich beschimpfen, kann ich das ganz gut aushalten. Und ich finde, da gewöhnt man sich auch wirklich dann dran, irgendwann das so an sich mehr abprallen zu lassen als früher. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich so ein dickes Fell habe. Aber schwierig wird es natürlich, wenn dann so andere Leute dann beschimpft werden.
Bräuchte es da irgendwie einen allgemeinverbindlichen Regelkatalog, nachdem dann so eine, also ich nenne es jetzt mal Zensur, stattfinden sollte, dass es im Internet als Ganzes vielleicht nach ähnlichen Regeln geschieht?
Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, die man würde das ohnehin nicht durchsetzen können. Und ich glaube, dass sich das aber ein bisschen auch selber reguliert, dass dort, wo es ein Blogger zum Beispiel schafft oder auch ein Medium, so zu moderieren, dass eine gute Diskussion in Gang kommt, dass sich das langfristig auszahlt. Und wer das halt nicht schafft, hat dann entweder gar keine Kommentatoren oder nur noch diese ganzen Trolle, die sich gegenseitig beschimpfen. Ich glaube, da muss dann auch irgendwie jeder selber entscheiden und oft reicht dann wirklich auch der gesunde Menschenverstand. Ich glaube, man muss da jetzt nicht irgendwie irgendwas unterschreiben, so einen Regelkatalog oder so.
Aber das ist ja auch gleichzeitig wieder die Einstiegshürde erhöhen würde, um Kommunikation zu betreiben.
Ja, was ja auch nicht immer schlimm sein muss. Also ich bin da auch inzwischen, ich habe da auch gelernt die letzten Jahre und ich finde auch das nicht so schlecht, wenn Leute ein bisschen dazu veranlasst werden, vielleicht nochmal drüber nachzudenken, ob sie jetzt den Kommentar wirklich abgeben. Also es gibt viele Blogger, die auch sagen, gerade deswegen muss man sich irgendwo einloggen bei ihnen oder es geht so ein Pop-up auf oder so, was technisch gar nicht nötig wäre. Aber weil das so die Leute, die wirklich nur eine halbe Sekunde drüber nachdenken, was sie da eigentlich reinschreiben, die so abschreckt, dass die Zahl schon mal reduziert. Also ich finde, es gibt so viele Möglichkeiten im Internet dann auch seine Meinung zu sagen. Man kann da ruhig an der einen oder anderen Stelle auch mal die Hürde so ein bisschen höher legen.
Nochmal gerne zum Verhältnis etablierte Medien und Blogosphäre eine Frage stellen. Also aus meiner persönlichen Erfahrung kommt es so vor, als würde viele Blogger in Richtung der etablierten Medien von einem Standpunkt der, sagen wir mal, moralischen Überlegenheit herangehen oder argumentieren. Wie denken Sie, kann man sich das erklären oder haben Sie selbst diese Erfahrung gemacht?
Moralische Überlegenheit weiß ich nicht, aber so, ich glaube, so als Reklamation. Also ich glaube, dass viele Leute so das Gefühl haben, schlecht informiert zu werden, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht. Ich glaube, also beides, teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht. Und dass die dann in so einem Tonfall von einer Reklamation schreiben. So, wie könnt ihr das und das schreiben? Wie könnt ihr es wagen, das nicht zu schreiben? Und dass das gar nicht unbedingt eine Überlegenheit sein muss, sondern erstmal nur eine Empörung, die gar nicht unbedingt damit einhergeht, dass man sagt, wir machen das besser. Und tatsächlich gibt es dann natürlich manche Beispiele dafür, was Blogs besser machen. Die Rechnung ist halt nur immer schief, weil man sich natürlich an so einzelnen Fällen abarbeitet und dann nicht aufschreibt, wenn Zeitungen einfach wunderbar Tag für Tag dann doch auf eine Art ihrer Informationspflicht nachkommen.
Ja, das wird erst selbstverständlich halt vorausgesetzt.
Ja, aber natürlich auch zu Recht, weil dafür zahlt man ja Geld und dafür hat ja die Presse auch irgendwie Sonderrechte. Aber dadurch verzerrt sich das Bild, völlig klar. Aber es gibt schon, und ich glaube, die Medien müssen das in jedem Fall ernst nehmen, wenn es dieses Gefühl auch, und sei es auch nur unberechtigt, dieses Gefühl gibt, Journalisten verarschen uns eh und sagen die Unwahrheit und belügen uns und sind alle gekauft, was auch immer. Ich glaube, dass das auch helfen kann, dass das einfach sichtbar wird. Ich glaube nicht, dass dieses Gefühl in der Gesellschaft neu ist oder so neu ist, sondern dass man es jetzt einfach stärker sieht, dass es eine ganze Gruppe von Leuten gibt, die so, naja, freundlich formuliert desillusioniert sind von Medien. Und dass man darauf dann guckt, an welcher Stelle man da auch vielleicht reagieren kann. Also ich bin da, ehrlich gesagt, ich bin da auch manchmal geschockt, wenn ich dann irgendwie, ich habe neulich was geschrieben darüber, wie die Reichweite von Zeitungen zurückgeht und dass einfach gar nicht klar ist, wo in Zukunft zum Beispiel auch die Werbeeinnahmen für Medien im Internet herkommen sollen. Und dann gibt es massenhaft auch so Kommentatoren, die bei mir schon, ist doch egal, und Werbung und wer braucht Tageszeitung, wer braucht Journalismus und Werbung ist doch eh nur schlecht. Und ich da wirklich doch so vorsitze und denke so, okay, irgendwie muss man das diesen Leuten vermitteln, dass Journalismus eigentlich eine Funktion hat, die ganz wichtig ist und dass Werbung eigentlich eine sehr praktische Art ist, das zu finanzieren. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es gar nicht schlecht ist, das an manchen Stellen jetzt einfach mal zu sehen, dass es so dieses Gefühl gibt in der Bevölkerung.